Ja, also vielen Dank auch für diese Einladung wieder. Ich freue mich hier zu sein. Bei dem Thema heute, das ist so ein Thema, das mich über, ich denke, schon Jahrzehnte begleitet. Und ich stelle fest, jedes Mal, wenn ich neu darüber nachdenke, kommen andere Aspekte. Und ich weiß nicht, ob man mal fertig ist mit Nachdenken und Ergründen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch nach dieser Predigt da bei euch immer noch einige Fragen sind, wie es auch bei mir über Jahre gewesen ist. Und auch, ich denke, auch heute ist dieses Thema, was kommt, nicht ganz abschließend erschöpft, weil es wirklich überirdisch ist. Also unser irdischer Verstand tut sich mit diesem Thema, glaube ich, einfach ein bisschen schwer. Die Überschrift, die über unserem Leben steht, was steht dort? Steht dort, ich elender Mensch? Oder steht als Überschrift über unserem Leben keine Verdammnis? Das möchte ich euch, uns heute fragen. Man kann nämlich nicht gleichzeitig sagen, dass es keine Verdammnis gibt, wenn man über sich ausruft oder über sich sieht, ich elender Mensch. Diese zwei Dinge, die passen nicht gleichzeitig zusammen. Man kann nicht in Sünde gefangen sein und gleichzeitig von der Sünde frei sein. Wie kann jemand ausrufen, ich elender Mensch, wenn er auf der anderen Seite glaubt, dass über ihn das Wort ausgerufen ist, es ist keine Verdammnis über dich. Ihr ahnt vielleicht, in welche Richtung der Bibeltext auch geht. Es geht hier um einen Text aus dem Römer Kapitel 7, aber nicht nur dort, aber Römer 7. Und in diesem siebten Kapitel vom Römerbrief, da spricht der Apostel Paulus von jemandem, der am Ende von diesem Römerbrief eben in einer Verzweiflung ausruft, ich elender Mensch. Und die erste Frage, die man klären sollte, ist, um wen geht es da eigentlich? Geht es hier um einen wiedergeborenen Menschen oder geht es um einen nicht wiedergeborenen? Und ich möchte euch dazu einfach ein paar Verse zeigen, die diesen Mensch beschreiben. In Römer 7, Vers 14 wird die Beschreibung gegeben, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Also da wird jemand beschrieben, der betrachtet sich als verkauft unter die Sünde. Und in Vers 23 heißt es dann, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also hier wird jemand beschrieben, der in einer Gefangenschaft lebt, der unter dem Gesetz lebt und dieses Gesetz ihn in eine Gefangenschaft bringt und er sich demgegenüber verkauft sieht. Und die Frage ist, ist das die Beschreibung von einem wiedergeborenen Menschen? Wir machen in unserem Leben Erfahrungen, die uns im ersten Moment daran denken lassen, dass wir damit gemeint sein können. Aber die Frage ist schon, sind wir wirklich damit gemeint? Ist das wirklich die Beschreibung eines wiedergeborenen Menschen? Denn wenn ihr zwei Verse weiterlest, und zwar über die Kapitelüberschrift drüber lest, dann steht dort, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Es ist immer gut, wenn man über Kapitelüberschriften drüber liest, vor allem dann, wenn der Sinnzusammenhang der gleiche ist. Und das ist hier der Fall. Dieses Kapitel 7, das endet ja nicht mit ich elender Mensch, sondern es geht ja weiter. Und es geht weiter eben damit, dass es heißt, aber für die, die in Christus sind, gibt es keine Verdammnis. Und dann heißt es da, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Jesus Christus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also es wird hier jemand beschrieben, der verkauft ist, der unter dieser Gesetzmäßigkeit lebt und in Gefangenschaft ist. Und dann wird jemand beschrieben, über den es heißt, der in Christus ist, der ist davon freigemacht. Daran sieht man, das ist nicht der gleiche Mensch. Da wird von zwei verschiedenen Leuten geredet. Das ist nicht die Beschreibung von einem Wiedergeborenen, die uns hier gegeben wird. Im Römerbrief, Kapitel 6 übrigens, ein paar Verse vorher, vor diesem Vers, ja, ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft, ein paar Verse vorher, Kapitel 6, Vers 18 und 22, da steht Folgendes. Da redet Paulus über einen wiedergeborenen Menschen. Und er sagt, freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Also er redet hier von jemandem, der freigemacht ist, während in Römer 7 geht es um jemanden, der eben nicht frei ist. Und dann heißt es in Römer 6, 22 noch, jetzt aber von der Sünde freigemacht seid ihr Gottes Sklaven geworden. Also auch da wieder, hier ist von jemandem die Rede, der freigemacht wurde. Und in Römer 7 von jemandem, der eben nicht frei ist. Das sind nicht die gleichen Leute. Wie kann das gleichzeitig gehen? Das geht nicht gleichzeitig. Man kann nicht in Gefangenschaft sein und gleichzeitig freigemacht sein. Römer 7 redet von einem religiösen, nicht wiedergeborenen Menschen, der will, weil er religiös ist, der hat eine grundsätzliche Ausrichtung und sagt, ich will mich irgendwie an diese Gesetze halten, aber er stellt ein Riesendilemma fest. Er kann es nicht. Ihm fehlt einfach die Kraft dazu, die Fähigkeit dazu. Es geht gar nicht um das Wollen, es geht ums Können. Und jetzt ist es so, dass wir ja in unserem Leben als wiedergeborene Leute mit Versuchungen zu tun haben. Wir merken, dass es Dinge gibt, die uns angreifen, da sind Begierden da. Und wir merken, dass wir auch in diesen Dingen fallen. Und dann denken wir sofort an Römer 7 und denken, das ist unser Zustand. Dieser Text beschreibt uns. Also, dass es einen Kampf im Leben eines Christen gibt, das ist jedem klar. Das gehört zum Leben dazu. Aber dieser Kampf, der wird nicht hier in Römer 7 beschrieben, sondern der wird im Galaterbrief beschrieben, und zwar in Galater Vers, Kapitel 5. In diesem fünften Kapitel, und wir kommen da gleich drauf, aber dass man da nochmal kurz einen Einblick da schon kriegt, da steht nämlich in Kapitel 5, Vers 17, das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also wir haben hier eine Beschreibung, diese Begriffe Fleisch und Geist. Fleisch bedeutet, wenn die Bibel von Fleisch redet, dann redet sie, komprimiert gesagt, vom irdischen Leben. Also zum Fleisch gehört unser Körper, zum Fleisch gehört aber auch unser Inneres, Unsichtbares, was mit Denken zu tun hat, was mit Emotionen zu tun hat, also mit Gefühlen. Dieser psychische Bereich, auch das ist der Bereich von Fleisch. Es ist das, was irdisch ist. Der Mensch kommt auf die Erde und ist erstmal nicht wiedergeboren. Und das, was der Mensch in diesem Zustand ist, ist Fleisch. Das ist dieser Oberbegriff. Und jetzt ist es so, dass das Fleisch gegen den Heiligen Geist aufbegehrt. Und der Geist, der Heilige Geist, ist gegen das Fleisch gerichtet. Das heißt, der Heilige Geist wird immer sich gegen Dinge richten, die gegen die Wahrheit Gottes stehen. Und das ist das, was wir als Kampf wahrnehmen. Und das ist eine Sache, die zum christlichen Leben dazugehört. Und du kannst fast schon froh sein, wenn es passiert, weil das nämlich ein Hinweis darauf ist, dass du wiedergeboren bist. Wenn du nicht wiedergeboren wärst und wenn der Herr dich dahin gegeben hätte, dann würde dir das ja gar nicht auffallen, dass in dir etwas ist, was gegen die Wahrheit Gottes streitet. Denkt mal darüber nach, was gewesen ist, bevor ihr wiedergeboren wurdet. Wie war das denn damals? Der Körper, den ihr hattet damals, ist doch der gleiche wie heute. Unser Körper hat sich nicht verändert. Wir haben die Verheißung, dass wir einen Auferstehungsleib bekommen, der geistlich ist. Aber etwas ist in unserer Wiedergeburt nicht verändert worden, und das ist unser Leib, unser Körper. Ja, der hat nach wie vor zwei Arme, zwei Beine und all diese Dinge. Ja. Der Körper ist der gleiche wie vorher. Deine Emotionen, also die Fähigkeit zu Emotionen, die sind vor der Wiedergeburt genauso da gewesen wie danach. Du bist fähig zur Trauer, du bist fähig zur Freude. Also durch die Wiedergeburt hat sich das nicht verändert, diese Fähigkeit. Ja? Wir sind zu solchen Dingen fähig und das hat sich durch die Wiedergeburt erstmal nicht verändert. Aber es ist irdisch, es ist Fleisch. Und das, was sich verändert hat, ist, dass Gott durch den Heiligen Geist unseren menschlichen Geist erleuchtet hat und uns fähig gemacht hat, Wahrheit Gottes zu erkennen, sie zu glauben und ihr zu folgen, also ihr positiv gegenüber eingestellt zu sein. Er hat unsere Gesinnung von Grund auf verändert. Wir erkennen, wer Christus ist, und wir fragen nicht ständig, ja, Gott schon, der Vater, aber wozu Jesus? Ja? Wir erkennen geistliche Wahrheit. Und das ist ein Wunder von Wiedergeburt, weil Paulus sagt, der natürliche Mensch, der nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Er kann es nicht erkennen. Wer vom Heiligen Geist wiedergeboren wurde, der ist fähig, Wahrheit bei Gott zu erkennen. Das ist ein Kennzeichen von Wiedergeburt. Wenn Neid in uns aufkommt, jetzt nur als ein Beispiel, ich kann auch andere nehmen, aber wenn Neid in uns aufkommt, das ist etwas, was mit Wiedergeburt erstmal nichts zu tun hat. Das ist irdisch, das ist in unserem irdischen Leben, in unserem Fleisch verankert. Und deswegen stellt sich der Heilige Geist auch sofort dagegen, wenn so etwas da ist, und wir nehmen das als Kampf wahr. Ja? Als Spannung nehmen wir das wahr. Und im Römerbrief, in Kapitel 7, da geht es um einen religiösen, nicht wiedergeborenen Menschen, der feststellt, dass er irgendwie die Gesetzmäßigkeiten Gottes einhalten will, aber einfach nicht die Fähigkeit dazu hat, nicht die Kraft dazu hat, nicht das Können dazu hat. Und die ganze Menschheit, die steht in diesem Dilemma, dass man mehr oder weniger, also manche wollen das Gute nicht tun, ja, aber man stellt fest, diejenigen, die es tun wollen, stellen fest, dass sie trotzdem Zerstörung hervorbringen. Man hat gute Ideen und plötzlich kommt trotzdem Zerstörung heraus. Und das ist Fluch. Das ist der Fluch, unter dem einfach die nicht wiedergeborene Menschheit steht. Und das ist die Beschreibung von Römer Kapitel 7. Und nun ist es so, dass der Paulus, der Apostel Paulus, der diesen Text jetzt unter der Leitung des Geistes geschrieben hat, das scheint im ersten Moment so zu sein, dass er von sich selber redet. Ich glaube nicht, dass das so der Fall ist, sondern ich glaube, dass Paulus hier von der Menschheit redet und sozusagen, also von der Menschheit im Allgemeinen redet, in einer Ich-Form. Das ist eine sprachliche Art, so etwas darzustellen. Paulus sagt in Römer 7, Vers 9, ich aber lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Also er beschreibt damit einen Menschen, also dass in dem Moment, wo das Gebot kommt und fordert, merkt man, man kriegt es nicht hin. Und diese Beschreibung, ich aber lebte einst ohne Gesetz, das scheint im ersten Moment so zu sein, als wenn er von sich selber redet. Ich glaube aber nicht, dass das der Fall ist, weil es gibt keinen einzigen Zeitpunkt, jedenfalls spricht die Schrift nicht davon, an dem Paulus ohne Gesetz lebte. Sondern genau das Gegenteil wird von der Schrift bezeugt. Ich möchte euch dazu zwei Stellen mal zitieren. Das eine ist Apostelgeschichte, Kapitel 22, Vers 3. Da sagt Paulus, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus, in Zilizien aber auferzogen in dieser Stadt, zu den Füßen Gamaliels unterwiesen, nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Ja? Also wenn Paulus sagt, ich lebte einst ohne Gesetz, er meint sich hier nicht selber damit, weil er ist von Gamaliel unterwiesen worden, ein Eiferer für Gott und nach der Strenge des väterlichen Gesetzes unterwiesen. Paulus war unter dem Gesetz. Andere Stelle, Philipper 3, Vers 6, da sagt er von sich selber, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Also Paulus spricht hier von sich selber, ich bin ein Eifer für das Gesetz und ich bin sogar da untadelig geworden. Also Paulus lebte selber nicht ohne Gesetz. Er spricht hier von einer Menschheit, er spricht nicht von sich selbst, sondern vom Menschen als Allgemeinen und nimmt sozusagen hier sich selbst als ein Beispiel, beziehungsweise in dieser Ich-Form beschreibt er, wie die Situation ist, dass man das Gute tun möchte und letzten Endes bis hin zur Zerstörung solche Dinge herauskommen. Nun, wenn man über diese Dinge nachdenkt, dann, also mir hat es sich jedenfalls aufgedrängt, war die Frage, was ist eigentlich der Sinn von Regeln? Also wir haben ja hier diese Situation, dass man frei gemacht ist vom Gesetz. Ja, und wenn man frei gemacht ist vom Gesetz, dann stellt sich die Frage, ja, wofür ist eigentlich das Gesetz gegeben worden? Was ist denn der Sinn des Gesetzes? Und da gibt es eine überraschende Aussage, die nämlich im Römer 5, Vers 20 steht. ich muss euch sagen, als ich das erste Mal gelesen habe, vor vielen Jahren, da dachte ich, das ist ein Schreibfehler oder also ein Fehler in der Übersetzung. Da steht nämlich, das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Also das Gesetz kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. So nach irdischem logischen Verständnis würde man doch sagen, das Gesetz kam daneben hinzu, damit die Übertretung abnimmt. Das Gesetz ist doch gegeben, damit du es einhältst und nicht damit du es brichst. Aber hier steht, das Gesetz kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunimmt. Das irdische Verständnis ist hier offensichtlich ein anderes als das geistliche Verständnis, das uns hier die Schrift schenkt. Und die Frage ist, warum hat Gott das gemacht? Warum gibt Gott ein Gesetz mit der Intention, damit es gebrochen wird? Warum? Nun, zunächst einmal, dieser Text in Römer 7, der steht ja in einem großen Kontext. Und wenn man sich mal die Kapitel 4 bis 8 anschaut, das ist der Kontext von Römer 7, dann sieht man, hier geht es im Kontext um die Glaubensgerechtigkeit von Abraham. In Kapitel 4 geht es damit los. Das heißt, Gott beschreibt, wie kann ein Mensch vor Gott als gerecht dastehen oder gerecht gesprochen werden. Und Gott installiert die Glaubensgerechtigkeit, indem er sagt, jeder, der so glaubt wie Abraham, dem es ja zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, der ist eben gerecht. Ja? Und diese Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hatte, war ja eine Verheißung, dass Abraham geistliche Kinder haben wird, ein geistliches Volk. Die Verheißung war nicht, dass Abraham irdische viele Nachkommen haben sollte, sondern die Nachkommenschaft, von der Gott in dieser Verheißung redete, das ist eine geistliche Nachkommenschaft, ein geistliches Volk, das den Heiligen Geist in sich tragen wird. Das ist die Verheißung an Abraham gewesen. Die Verheißung war wiedergeborene Menschen aus dieser geistlichen Linie nach Isaak, also dem Sohn Abrahams. Und in diesem Kontext steht dieses Gesetz und im Galaterbrief in Kapitel 3, Vers 17 steht, dass diese Verheißung an Abraham 430 Jahre vor der Gesetzgebung war. Also Gott gibt dem Abraham die Verheißung, dass man aus Glauben gerecht werden kann. Und jetzt vergehen 430 Jahre. Und dann kommt plötzlich das Gesetz am Sinai mit den 10 Geboten und diesen anderen Geboten, wo Gott diesem Volk diese Gesetzgebung gibt. Und die Frage ist, warum denn das, wenn du diese Verheißung 430 Jahre vorher hattest? Ja, es ist ja nicht so, dass man das Gesetz hatte und dann kam irgendwann mal später die Verheißung an Abraham. Nein, das war umgekehrt. Die Verheißung, Glaubensgerechtigkeit, die war am Anfang. Und jetzt ist 430 Jahre, in Anführungszeichen, Pause. Und jetzt kommt plötzlich das Gesetz. Wozu? Und Paulus sagt, wozu? Er sagt in Römer 7, Vers 7, aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Also der Sinn des Gesetzes ist, dir einen Spiegel vor die Augen zu halten und dir zu zeigen, du stehst nicht an der richtigen Position, um vor Gott gerecht zu sein. Das ist der Sinn. Der Sinn des Gesetzes ist nicht, dass du es halten sollst und dadurch gerecht werden würdest, sondern der Sinn ist, dass du es brichst und über das Brechen erkennst, dass du eine Erlösung brauchst. Das ist der Sinn des Gesetzes. Aber Gott hat das Gesetz noch aus einem zweiten Grund gegeben. Und das hat mit Gnade zu tun. Das steht in Römer 5, Vers 20 und 21. Da steht nämlich, das Gesetz kam, ich habe es gerade schon mal angelesen gehabt, das Gesetz kam daneben hinzu. Also daneben bedeutet zusätzlich zur Verheißung an Abraham. Ja? Das Gesetz kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Das kennen wir schon. Jetzt geht's weiter. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben, durch Jesus Christus, unserem Herrn. Also erst dadurch, dass es das Gesetz gibt und klar ist, wie tief die Verdammnis ist, wird klar, wie groß die Gnade ist, wenn über dich ausgerufen wird, keine Verdammnis über dich. Das ist die Logik hier. Das Gesetz führt zur Verdammnis, aber für denjenigen, der frei vom Gesetz ist, für den gilt eben keine Verdammnis über dich, weil du in Christus bist. Im Römer 7, Vers 6 steht etwas. Ich muss euch sagen, wenn es da so nicht stehen würde, ich würde mich nicht trauen, das so offen zu sagen. Da steht wortwörtlich, und das sind nicht meine Worte, das sind Worte der Heiligen Schrift, Römer 7, Vers 6, jetzt aber sind wir vom Gesetz losgemacht. Jetzt aber sind wir vom Gesetz losgemacht. Also man kann es deutlicher nicht sagen. Ja? Jetzt sind wir vom Gesetz losgemacht. Der Sinn ist nochmal folgender. Im Galaterbrief, in Kapitel 3, Vers 24 und 25, wird uns dieser Aspekt, dass das Gesetz uns ein Spiegel ist und uns unsere Position zeigt, das wird uns nochmal im Galaterbrief mit ein paar anderen Worten beschrieben. Da steht nämlich, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Ja, das Gesetz ist ein Zuchtmeister, ein Erzieher, können wir auch sagen. Du kannst es auch übersetzen. Ein Erzieher auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden, nämlich aus dem Glauben an Christus. Und dann steht hier ausdrücklich, ja, das Gesetz ist unser Zuchtmeister und jetzt sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, nachdem der Glaube gekommen ist, nachdem wir bei Christus angekommen sind. Das Gesetz ist wie eine Lokomotive, an dem Waggons hinten dran hängen. Ja? Diese Lokomotive zieht die Waggons an einen bestimmten Ort und dieser Ort ist Christus. Und wenn die da angekommen sind, an ihrem Zielbahnhof, dann hat die Lokomotive ihren Dienst getan. Dann wird abgekoppelt und die macht was anderes, sozusagen. Ja? Das ist das Bild. Das Gesetz zieht uns auf Christus, aber wenn wir bei Christus sind, dann sind wir bei Christus und nicht mehr unter dem Gesetz. Der Apostel Paulus, der erklärt jetzt im Römerbrief Kapitel 7 diese Sache noch auf eine theologische Weise. Und diese theologische Argumentation, die finde ich genial. Und zwar deswegen, weil die auch, wenn wir Leute taufen, wird die dadurch deutlich. Er spricht nämlich davon, von einem... Nein, ich lese es euch. Also ich muss euch sagen, wenn ich das selber nicht gelesen hätte, ich würde gar nicht wissen, dass das in der Bibel steht. Da sagt er, Kapitel 7, Vers 2 bis 4, diese Verse lese ich euch. Denn die, also der Kontext ist, ihr wisst oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Also das Gesetz herrscht, solange er lebt. Jetzt kommt die Begründung. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Also die Argumentation theologisch ist die, dass Paulus sagt, wir sind an das Gesetz gekoppelt, gebunden, wie ein Ehepaar, Mann und Frau. Und jetzt kann man sich nicht einfach scheiden lassen. Man kann nicht einfach sagen zum Gesetz, tschüss. Und in diesem Bild, Entschuldigung, kein Corona, habe ich schon gehabt. In diesem Bild ist der Mann, Entschuldigung, ist das Gesetz der Mann und der Mensch die Frau. Und das Gesetz und der Mensch ist wie Mann und Frau durch eine Ehe miteinander verbunden. Und man kann nicht einfach sagen als Frau, ach lieber Mann, liebes Gesetz, ich will dich nicht mehr, ich würde gerne zu einem anderen Mann wechseln, das wäre Ehebruch, so sagt das hier. Die einzige Möglichkeit, rechtmäßig aus dieser Verbindung der Ehe, also aus dieser Verbindung zum Gesetz rauszukommen, die einzige Möglichkeit ist, dass einer von diesen beiden Ehepartnern stirbt. Also entweder das Gesetz oder der Mensch. Und was steht über das Gesetz geschrieben? Jesus sagt, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht ein Strichlein vom Gesetz vergehen. Also die Chance, dass dieses Gesetz, dieser Ehemann, an den du gekoppelt bist, stirbt, also die Chance ist null. Was ist die andere Möglichkeit? Die andere Möglichkeit ist, dass du stirbst. Dass der Mensch stirbt. Und genau das ist die Botschaft von Römer Kapitel 6, dass es heißt, wir sind mit ihm gekreuzigt und mit ihm gestorben. Und dieses mitgekreuzigt, mitgestorben sein mit ihm, bedeutet rechtlich vor Gott, dass meine Verbindung zum Gesetz gelöst ist, und zwar rechtmäßig. Wozu? Damit ich wechseln kann und mich mit einem neuen Mann verheiraten kann, und der ist Christus. Das ist die theologische Argumentation vom Apostel Paulus, dass wir aus diesem Grund losgemacht sind vom Gesetz. Wir sind ja nicht losgemacht in die Anarchie, in die Gesetzlosigkeit, das immer nicht, sondern wir sind losgemacht von dem Gesetz des Buchstabens, um in ein neues Gesetz reinzukommen, nämlich unter das Gesetz Christi, unter das Gesetz der Leitung des Heiligen Geistes. Das ist der Punkt. Gott entlässt uns nicht in die Gesetzlosigkeit, sondern er führt uns raus aus dem Gesetz des Buchstabens hinein in ein anderes Gesetz, nämlich dass wir durch Christus geleitet werden können. Das ist was völlig anderes. Und das, was da völlig anders ist das, was ich eingangs meinte, dass sich, glaube ich, hier unser irdischer Verstand echt schwer tut, weil das, was jetzt passiert, das ist echt übernatürlich, das ist außerirdisch und es ist bis zum gewissen Grad auch unserer irdischen Erfahrung entzogen und deswegen können wir uns manche Dinge irgendwie nicht richtig vorstellen, bis wir sie erlebt haben. Die Folge nämlich von dieser Gnade, die Folge, dass wir rausgenommen sind aus dem Gesetz des Buchstabens und reinkommen in eine neue Art von Leitung, die Folge ist nämlich, also jedenfalls ist das mein erster Gedanke gewesen, also geht jetzt alles drunter und drüber. Und Paulus drückt es ein bisschen höflicher aus. Er sagt in Römer 6, Vers 15, was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Also ich weiß nicht, wie das euch geht. Also als ich gelesen habe, jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da war mein erster Gedanke, ja, jetzt geht es drunter und drüber. Ja? Was nun, soll ich jetzt sündigen, wenn ich vom Gesetz losgemacht bin? Und Paulus sagt, ah nee, das sei ferne, sagt er in diesem Vers sogar noch. Aber dieses Thema der Gnade, das wirft aus dem irdischen Standpunkt bei uns Fragen auf, nämlich Fragen wie, ja, sind jetzt die Leitplanken weg? Dieses du sollst und du sollst nicht, das ist plötzlich weg. Wie läuft denn das christliche Leben? Ist das jetzt ohne Begrenzungen? Gibt es da überhaupt noch Regeln? Und man merkt, dass man aus dem irdischen Standpunkt da wirklich ins Schwimmen kommt und so Fragen sich stellt, ja, soll jetzt wirklich alles frei sein? Ist das ein Freibrief zur Zügellosigkeit? Ist das ein Freibrief zur Ausschweifung? Der irdische Standpunkt, der sieht nicht, dass durch die Wiedergeburt unsere Gesinnung verändert wird und der sieht die Macht und Führung des Heiligen Geistes nicht. Kann es auch nicht glauben. Der irdische Standpunkt, der kann die Führung des Heiligen Geistes nicht fassen, er kann sie nicht greifen. Das ist einfach außerhalb unserer Vorstellungskraft. Und deswegen tun wir uns da mit irdischem Denken ein bisschen schwierig jetzt mit diesem Thema. Wie lebt man denn jetzt? Und Gott weiß, dass einem diese Fragen in den Sinn kommen und der Heilige Geist inspiriert gleich mehrere Kapitel, um diese Fragen, die dann einem aufkommen, zu klären. Was gilt für die Leute, die vom Gesetz losgemacht worden sind? Und die Antwort ist, sie werden vom Heiligen Geist geleitet und der Heilige Geist bringt Frucht. Und das schauen wir uns jetzt kurz mal noch genauer an. Sie werden vom Heiligen Geist geleitet und der Heilige Geist bringt Frucht. Nun, zunächst einmal, wenn man über die Gnade nachdenkt und über diese Geistesleitung nachdenkt, dann muss man sich über eines im Klaren sein. Und das muss man, glaube ich, immer wieder an der Oberfläche des Bewusstseins haben, dass einem klar ist, der Grund, warum wir gerecht gemacht worden sind von Gott, ist nicht, dass wir durch die Kraft und Wirkung des Heiligen Geistes ein anderes Leben führen können. Man kann ja auf die Idee kommen, dass man sagt, ich werde jetzt hier vom Geist geführt, der Geist bringt Frucht, er befähigt mich, bestimmte Dinge anders zu machen als früher. Und man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass man sagt, dadurch, dass ich jetzt anders leben kann, dadurch bin ich jetzt vor Gott angenehmer, gerechter. Jetzt leuchtet das Angesicht Gottes endlich über mir, weil jetzt bin ich ja fähig, mich anders zu verhalten. Und die Bibel sagt, das ist nicht der Punkt deiner Gerechtigkeit, sondern der Grund, warum du gerecht bist, ist ausschließlich, dass Jesus ein Opfer gebracht hat für dich und das ist einmalig, dieses Opfer, und es ist vollkommen. Deine Gerechtigkeit kommt nicht dadurch, dass du durch die Kraft des Heiligen Geistes fähig wärst, dich anders zu verhalten. Und ich muss euch sagen, das durchzubuchstabieren, das ist echt so eine Sache, die man wahrscheinlich vielleicht sogar das Leben lang vor sich hat. Weil ich bin überzeugt davon, dass viele, vielleicht sogar alle von euch, theologisch bekennen, ja, unsere Gerechtigkeit kommt durch Christus. Er ist uns zur Gerechtigkeit geworden, zur Heiligkeit, zur Erlösung, zur Weisheit. 1. Korinther 1,30. Er ist uns das geworden. Die Gerechtigkeit kommt durch Christus und nicht durch mein geändertes Verhalten. Noch nicht einmal dadurch, dass ich mich durch die Kraft des Heiligen Geistes besser verhalten könnte. Das ist übrigens auch der Grundfehler von diesem Pharisäer. Ihr erinnert euch an diese Stelle, der Pharisäer, der da steht und sagt, ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner, ich habe dies und das und jenes. Und der Zöllner also schlägt sich an die Brust und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und das Interessante ist, dass dieser Pharisäer nicht sagt, ich kann das alles halten, sondern er sagt, ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie der. Also der versteht sozusagen sein anderes Verhalten, versteht er sogar als Gnade und Wirkung Gottes. Und den Riesenfehler, den er macht, ist, dass er darin seine Gerechtigkeit sieht. Und Gott sagt, du gehst nicht gerechtfertigt, aber der Sünder schon, der sich an die Brust schlägt. Weil unsere Gerechtigkeit kommt nicht dadurch, dass wir uns anders verhalten, noch nicht einmal dadurch, dass wir von Gott Kraft dazu kriegen, sondern weil wir glauben, dass sein Opfer, Christus Opfer, für uns gilt. Und das Opfer reicht aus, es ist einmalig und vollkommen. Das müssen wir immer vor Augen haben, wenn es um Leitung durch den Heiligen Geist geht. Weil die Leitung durch den Heiligen Geist ist eine Art von Lebensführung, die aber absolut nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat. Also damit zu tun hat, dass man vor Gott gerecht werden könnte, sondern sie hat mit Frucht zu tun. Und das ist was völlig anderes. Also wenn wir über Leitung durch den Heiligen Geist nachdenken, denken wir nicht darüber nach, wie wir gerecht vor Gott werden können, wie er sozusagen sein Angesicht über uns leuchten lässt und sagt, ist schön, dass du da bist, ich freue mich über dich. Auch wenn du hier wieder gefallen bist und da was richtig wieder schief gegangen ist, in Sünde gefallen bist, sagt Gott, ich freue mich über dich, ich lasse mein Angesicht über dir leuchten, du bist mir wohlgefällig, auch wenn du daneben greifst. Die Führung durch den Geist hat mit Frucht zu tun und nicht mit Gerechtigkeit, wie wir sie vor Gott kriegen. Und wenn wir das jetzt uns anschauen, dann ist klar, dass Paulus, der Apostel Paulus, der spricht im Galaterbrief in Kapitel 5 von Frucht. Und er stellt zwei Dinge gegenüber. Er stellt nämlich die Begrifflichkeit Werke und Geist Fleisch und Geist gegenüber und Werke und Frucht. Okay? Diese zwei Dinge stehen gegenüber. Also Fleisch und Geist, Werke und Frucht. Diese Paare, die stehen sich gegenüber. Ich habe ja gesagt, Fleisch ist eine zusammenfassende Beschreibung von allem, was irdisch ist. Von allem, was nicht wiedergeboren wurde. Gefühle, Emotionen, Neigungen. Im Jakobusbrief zum Beispiel steht, auch im Galaterbrief steht, dass aus dem Fleisch Begierden kommen. Und wisst ihr was? Ich weiß nicht, ob ihr diese Vorstellung habt, dass wenn man wiedergeboren wird, diese Neigungen plötzlich weg sind. Die Bibel sagt, das ist nicht der Fall. Denn dein Fleisch wird nicht verändert. Dein Fleisch wird nicht wiedergeboren. Fleisch ist Fleisch. Geist ist Geist. So sagt Jesus zu Nikodemus im Johannesevangelium. Fleisch ist Fleisch. Das Fleisch wird nicht verändert. Und im Fleisch sind bestimmte Regungen und Neigungen da. Die sind einfach da. Und die sind da, auch wenn du wiedergeboren wurdest. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Das ist eine andere Geschichte. Aber das Fleisch an sich ist erstmal nicht verändert. Und jetzt ist es eben so, dass diese zwei Dinge, Geist und Fleisch und Werke und Frucht gegenüberstehen. Und zwar eben in der Weise, dass Frucht etwas ist, was wachstümlich ist, und Werke sind etwas, was vom Menschen gemacht wird. Wenn es um Werke geht, ja, dann haben wir solche Begriffe wie Bemühen, Schwitzen, Anstrengung, Kraftaufwand, Mühe. Wenn man ganz am Anfang 1. Mose 3,19 denkt, im Schweiße deines Angesichts, das hat was mit Werke zu tun. Frucht ist was ganz anderes. Frucht ist etwas, was völlig ohne Anstrengung entsteht. Es ist Wachstum, es ist wachstümlich. Und der Punkt ist, Werke haben mit dem Fleisch zu tun, also die Werke sind mit Fleisch verknüpft, während Frucht mit Geist verknüpft ist. Ja? Das heißt, wenn es um Mühe geht, um Anstrengung, um Kraftaufwand, dann sind wir im Bereich des Irdischen, dann sind wir im Bereich von Werke. Und in dem Moment, wo es um Wachstum geht, und zwar um Wachstum, dass der Geist wirkt, dann sind wir plötzlich außerhalb dieser Kraftanstrengung, dieser Mühe und all diesem. Ja? Beim Wachstum ist es so, wenn du einen Gemüsegarten hast, dann weißt du es, du kannst vielleicht pflanzen, kannst ein bisschen gießen, kannst vielleicht noch ein bisschen Unkraut ausreißen, aber das eigentlich Entscheidende, nämlich Wachstum, das kannst du nicht machen. Und das ist wirklich ein Wunder, wenn sowas passiert, dass etwas wächst, weil da kommt irgendwie so eine Pflanze aus dem Boden und ich war jetzt nicht so, dass du dich da hinstellst und dann diesem Stängel ziehst, ja, sondern das Ding wächst einfach und du weißt nicht, wieso. Also du weißt schon, theologisch wieso, weil es halt Gott wirkt, aber das eigentliche Geheimnis dahinter, das ist irgendwie nicht ergründbar. Klar kann man jetzt sagen, biochemisch, was weiß ich, was da passiert, aber dieses Wunder, dass das passiert, ja, das ist etwas, was einfach deiner Fähigkeit entzogen ist. Und das ist das Bild, das hier gebraucht wird, wenn es um Frucht geht, weil der Heilige Geist ist es, der Frucht im Wiedergeborenen bewirkt. Und in diesem Text in Galater 5, da steht die Frucht des Geistes. Und da steht nicht die Frucht von Holger André. Also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist nicht die Frucht von Holger André, sondern es ist die Frucht des Geistes in mir. Und das ist ein Unterschied. Und die Frucht ist auch nicht Früchte, sondern die Frucht ist eine Frucht. Und die hat verschiedene Merkmale, verschiedene Eigenschaften. Ja, es ist nicht so, dass sozusagen der Heilige Geist Erdbeeren, Tomaten und Kirschen, also Früchte, hervorbringt, im Bild gesprochen, sondern er bringt eine Frucht hervor, nehmen wir mal die Tomate, und die hat halt eine Schale, die hat, glaube ich, Kerne, wie auch immer, was weiß ich, einen grünen Stängel, also verschiedene Bestandteile sind da dran, und diese Frucht bringt der Geist hervor. Es ist ein Paket, was er hervorbringt, was dann eben beschrieben wird im Leben von einem Menschen als Liebe, Freude, Friede. All diese Dinge bringt er hervor. Die Frucht des Heiligen Geistes ist ein Wunder, das entsteht, und zwar übernatürlich, dadurch, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und Menschen und Engel sollen die Herrlichkeit Jesu Christi sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das letzte Mal, wo ich bei euch war, gesagt habe. Die Grundintention des Heiligen Geistes ist, Christus zu verherrlichen. Steht im Johannesevangelium geschrieben, Kapitel 16, Vers 14, er wird mich verherrlichen. Das ist das, was der Heilige Geist tun will. Und wenn er die Bibel inspiriert, die verschiedenen Schreiber, dann ist diese Inspiration immer die gewesen, dass Jesus Christus durch die Worte, die da geschrieben werden, verherrlicht wird. Und derselbe Geist, der die Schrift inspiriert hat, ist derselbe Geist, der in uns wirkt. Und wenn er in uns wirkt und Frucht bringt, und wenn seine Intention ist, Christus zu verherrlichen, was wird dann wohl bei uns passieren? Dann wird er in uns wirken, dass auch unsere Gesinnung, unser ganzes Wesen dahin verändert wird, dass auch wir Christus verherrlichen wollen. Er wird dafür sorgen, dass er in unserem Leben Umstände installiert, die am Ende dazu führen sollen, dass wir dasselbe Anliegen, dieselbe Gesinnung haben, wie sie bei ihm ist. Und diese Gesinnung ist, Christus zu verherrlichen. Das ist das, wie uns der Heilige Geist führt. Und eines ist klar, wenn man diese Gesinnung hat, Christus zu verherrlichen, wenn man vom Heiligen Geist geführt wird, man wird niemals entgegen dem geführt, was der Heilige Geist inspiriert hat. Der Heilige Geist, der einen Bibeltext inspiriert, eine bestimmte Sache installiert, woraus wir eine Charaktereigenschaft Gottes erkennen können, der wird doch nie uns entgegen dem inspirieren und führen, was er in der Schrift inspiriert und geführt hat. Das wird immer in Übereinstimmung sein. Und so sagt Paulus, wenn ihr vom Heiligen Geist geführt werdet, ihr werdet nicht gegen das Gesetz handeln. Das wird in Übereinstimmung sein. Das ist das Wunder an der Sache. Und da haben wir einen herrlichen Kompass, eben die Schrift, dass wir sagen können, wenn wir vom Geist geführt werden und wir diese Führung anschauen, sie wird immer mit der Schrift übereinstimmen, weil der Heilige Geist uns nicht dem entgegenführen wird. Kann man das fassen? Also kann man das begreifen? Also ich denke, was den irdischen Verstand betrifft, da gibt es wirklich Grenzen. Da kommen wir an unsere Grenzen, wo wir sagen müssen, das ist wirklich übernatürlich. Also bis zum gewissen Grad ist das christliche Leben tatsächlich hier übernatürlich. Und wir müssen dem Geist vertrauen, dass er uns hier in Gnade führt, uns Dinge zum Erkennen gibt, die wir dann auch glauben können. Lass mich vielleicht einen Gedanken noch zum Schluss anbringen, der, und dieser Gedanke ist, warum passiert es immer wieder, wenn der Heilige Geist Christus verherrlichen will und in uns bewirkt, dass wir Christus verherrlichen, warum passiert es immer wieder, dass wir für bestimmte Dinge oder sündhaftes Verhalten oder Neigungen irgendwie den Eindruck haben, wir haben hier nicht die Kraft, wir fallen, wir überwinden nicht. Warum passiert es? Oder anders ausgedrückt, warum haben wir den Eindruck, dass der Heilige Geist hier uns nicht bewahrt und hält und rausführt? Warum passiert sowas? Ich denke, dass der Hintergrund ist, wenn wir die Frage stellen, ist es dem Heiligen Geist wichtig, dass wir nicht sündigen? Würde ich sagen, die Antwort ist ganz klar, ja. Es ist ihm wichtig, dass wir nicht sündigen, keine Frage. Aber das ist nicht das einzige Ziel des Heiligen Geistes. Ein anderes Ziel ist es, dass er in dir die Erkenntnis und den Glauben wirken möchte, dass du durch und durch davon überzeugt bist, dass die Gerechtigkeit von Gott dir geschenkt ist in Christus und die Gerechtigkeit nicht dadurch entsteht, dass du sie dir in Anführungszeichen erarbeitest, noch nicht einmal durch die Kraft des Heiligen Geistes. Diese Erkenntnis will er in dir verankern. Und um zu dieser Erkenntnis zu kommen, und ich rede jetzt nicht von einer theologischen Erkenntnis, dass man dogmatisch dazu ja sagt, sondern dass man das wirklich erkennt und glaubt und auch in diesem Bewusstsein lebt. Auf diesem Weg hin lässt Gott dich fallen. Auf diesem Weg hin, wir nennen das Heiligung, auf diesem Weg bringt Gott immer wieder Situationen in dein Leben, wo du merkst, dass du nicht überwunden hast. Und er will dich, da, ähnlich wie bei dem Gesetz, an den Punkt bringen, dass du im Kern glaubst, dass Gerechtigkeit von Christus kommt und nicht durch dich. Das ist ein steiniger Weg, also da durchzugehen. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt im Leben jemals komplett durch ist. Aber das ist der Grund auch für Niederlagen. Natürlich will der Heilige Geist nicht, dass wir sündigen. Aber er nimmt manchmal Sünde in Kauf. Er nimmt in Kauf, dich nicht zu bewahren, um dich an den Punkt hinzubringen, wo du bekennst, Christus ist meine Gerechtigkeit und nicht ich. Das ist schmerzhaft, aber es ist heilsam. Und das ist meines Erachtens einer dieser Gründe. Vielleicht gibt es noch weitere. Und ich sehe diesen Punkt unter anderem in 2. Korinther 12 verankert. Da redet Paulus vom Pfahl im Fleisch. Und er sagt nicht, was das ist. Er sagt nur, dass ein Engel des Satan ihn mit Fäusten schlägt. Ich weiß es nicht, was das genau war. Aber es ist etwas, was ihm große Mühe gemacht hat. Und Gott lässt ihm dieses Ding, und zwar mit der Begründung, du hast das und es wird bei dir bleiben, damit du dich nicht überhebst, damit du in der Demut bleibst, damit du in dem bleibst, dass Christus deine Gerechtigkeit ist. Und ich möchte dich zum Abschluss diese eine Sache fragen, die vielleicht auch so ein bisschen eine Prüffrage sein kann im täglichen Leben. Wenn du in Sünde gefallen bist, kannst du dann dein Angesicht zu Gott erheben und sagen, Herr, das war falsch, ich bekenne es als Sünde, aber ich danke dir, dass dein Angesicht über mir leuchtet. Ich danke dir, dass du wohlgefällig auf mich schaust und dass du sagst, schön, dass du da bist, Holger, ich freue mich über dich, weil ein großer Mist, den du gebaut hast gerade, aber schön, dass du da bist. Ich freue mich an dir. Ist das deine Sicht? Wenn das deine Sicht ist, dann hat Gott dieses Verständnis von, dass die Gerechtigkeit in Christus zu dir gekommen ist, hat er in dir verankert. Und ich sage euch ganz offen von mir selber, und das ist eigentlich eine beschämende Sache, theologisch bekenne ich seit Jahren, dass Christus und nur Christus meine Gerechtigkeit ist. Aber es gibt tatsächlich Situationen im Leben, gerade dann, wenn Dinge mal wieder schiefgelaufen sind, wo ich dastehe und wirklich verzweifelt bin. Und ich erinnere mich an eine Gebetszeit, an eine Situation, wo ich Gott gefragt habe, Herr, ich stehe unter deiner Führung. Ich weiß das. Ich werde vom Geist geleitet. Und ich weiß, deine Gerechtigkeit ist in Christus zu mir gekommen und nicht durch mein Verhalten. Warum jetzt schon wieder? Und dann stellt mir Gott eine Gegenfrage und die war, was wäre denn, wenn du hier überwinden würdest? Und wisst ihr, was dann der erste Gedanke in meinem Kopf war? Der erste Gedanke war, dann wäre alles okay vor dir. Und dann stellt Gott mir die Frage, wirklich? Und dann ist mir plötzlich aufgefallen, ich bekenne theologisch die Gerechtigkeit Christi, aber in der Situation verhalte ich mich überhaupt nicht so, als wenn ich das glauben würde. Also ich muss euch wirklich sagen, das ist eigentlich eine erschreckende Erkenntnis, aber daran merke ich zumindest an mir selber, warum Gott Heiligung gibt, warum es ihm so wichtig ist, ihm scheint es nicht so wichtig zu sein, dass du nicht fällst, ihm scheint viel wichtiger zu sein, dass du durch und durch erkennst, dass Christus deine Gerechtigkeit ist und die nichts mit deinem Verhalten erstmal zu tun hat. Die hat nur damit zu tun, ob du wiedergeboren bist oder nicht. Und wenn du wiedergeboren bist, dann leuchtet das Angesicht Gottes über dir mit allem, was dazugehört. Und mit diesem Wort, mit dieser Zusage, hoffe ich, dass ihr als Gesegnete weitergeht und auch aus diesem Gottesdienst geht. Amen.